Also ganz herzliche Begrüßung von meiner Seite her, hier in Langnau im Chair. Ich nehme auch Grüße mit von der Gemeinde, von der Mennonitengemeinde Moron, Kleintal. Das gibt es vielleicht noch anzufügen. Ich habe seit 6 Jahren eine Anstellung in der Mennonitengemeinde Moron, Kleintal. Teilweise zuerst 30-20% und jetzt 80% seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Also nachdem der Olivier hat gekündigt hat. Olivier Bühler. Ich habe mich wirklich gefreut, heute Morgen bei euch zu sein. Und es ist wirklich schon recht lang her, ja, wo wir hier im Chair ein- und ausgegangen sind, also eben 30 Jahre ungefähr. Und seither bin ich nicht mehr viel da gewesen. Wir sind, also ich bin aufgewachsen in der Gemeinde Sonnenberg. Als Familie sind wir am Anfang auch dort in die Gemeinde gegangen, wo die Kinder auch klein waren. Haben wir uns da auch ein bisschen Gedanken machen. Es ist eine Gemeinde, die recht weitläufig ist, mit verschiedenen Orten. Theologisch haben wir auch recht schon vielseitig gesehen. Und wir haben einfach nach einem Ort gesucht, wo wir alle Sonntag am gleichen Ort mit den Kindern zu predigen können. Und dann sind wir hier in der Gemeinde Latan, die gerade einen Kilometer neben uns ist. Da sind wir 20 Jahre als Familie dort in- und ausgegangen. Ich habe schon gesagt, Monika und ich haben uns hier gelernt kennen, ein bisschen näher, also sonst auch zwischen, aber auch hier im Chair. Und wir waren wahrscheinlich etwa 7 oder 8 Mal zusammen im Jubiku. Das erste Mal war Monika ein bisschen mehr als 15. Und das letzte Mal, als wir gekommen sind, war sie hochschwanger mit unserem ersten Sohn. Dann zumal. Und es ist euch vielleicht nicht bewusst, wie viel Segen das da schon ausfließen von eurer Gemeinde, von diesem Ort hier, gerade auch vom Jubiku. Für mich sind das immer sehr wertvolle Zeiten gewesen. Wie viel Segen also fließen in Beziehungen hinein. In Ehebeziehungen, die vielleicht eben gerade hier einen Start hatten. Und ihr sollt hier weiterhin gesegnet sein, auch als Gemeinde an diesem Ort. Ich hatte Kontakt mit Philipp Schmucki und er hat mich gefragt, ob ich das Thema Ehrlichkeit übernehmen möchte für die heutige Predigt. Und das hat mich sofort angesprochen. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr vielleicht eben unehrliche Leute seid. Aber es hat mich angesprochen. Und ihr seid ja mit diesem Thema dran, mit dieser Predigreihe «Geheimnisse gesunder Beziehungen». Ich habe schon ein bisschen von Beziehungen geredet. Wenn man so ein bisschen Recherche macht zu diesem Thema, sieht man schnell, dass es gleich mal um Paarbeziehungen geht. Wenn man da ein bisschen googelt oder so, oft ist das gerade das Thema Ehrlichkeit, ist sehr hoch. Viel zu viele Menschen sind misstrauisch und verletzt, weil sie nicht ehrlich behandelt worden sind. Oder weil man eben ihre Ehrlichkeit missbraucht hat. Wie gehen wir so um mit der Ehrlichkeit in unserem Alltag? Wie viel Ehrlichkeit ertragen wir überhaupt? Ich habe es schon vorhin gesagt, ich bin mit 3 älteren Schwestern aufgewachsen. Und wir haben immer wieder Besuch aus Deutschland. Von Bekannten. Die sind regelmässig zu uns Besuch gekommen. Und dann haben sie immer auch Haufen Geschenke mitgebracht. Und ich habe mich erinnert, ich war etwa 10-jährig und meine 6 Jahre ältere Schwester hat ein Geschenk bekommen. So einen grünen Pulli von diesen Bekannten aus Deutschland. Und sie sagte so: Oh, vielen Dank, der gefällt mir aber. Ein paar Minuten später sind wir zusammen in der Küche draussen und dann sagt sie zu mir, den Pulli finde ich übrigens schrecklich. Und wahrscheinlich ist er auch gleich drauf auch wieder in der Kleidersammlung gelandet, denke ich. Ein zweites Beispiel, wo Monika und ich vor 30 Jahren zurückgekommen sind von der Hochzeitsreise. Wir sind auf USA, Kanada über. Haben wir auch wieder ein bisschen Geschenke mitgebracht. Dann. Und dann haben wir für die Schwester von Monika so einen Krugwärmer mitgebracht. So aus Stoff war das. Von den Amischen. Und als sie den überkommt, sagt sie, was soll ich mit dem? Und ich habe gefunden, das ist doch eine Frechheit. Jetzt schleppen wir das Ding über 6000 Kilometer mit. Und sie getraut sich zu sagen, es gefällt mir nicht. Zwei ganz einfache Beispiele aus unserem Alltag. Das eine ist unehrlich, wirkt aber anständig. Das andere ist so ehrlich und wirkt frech. Wie viel Ehrlichkeit vertragen wir? Sind wir ehrlich oder sind wir anständig? Oder zum Beispiel, wie jemand zu uns sagt, «Salut, wie geht's?» Wie ehrlich sind wir denn? Wie ehrlich können wir sein? Wahrscheinlich kommt es auch noch darauf ab, wer uns fragt. Was bedeutet denn eigentlich Ehrlichkeit? Mit Ehrlichkeit ehren wir Gott und unsere Mitmenschen. In der Gesellschaft hat bis vor ein paar Jahrzehnten gelten, als ehrlicher Mensch gelten, jemand, der nicht stillt und nicht lügt. Das ist ein ehrlicher Mensch. Heute gilt auch jemand als ehrlich, der offen zu seinen Macken und zu seinen Mängeln und so zu seinen Fehlern kann stehen. Den schaut man heute auch als ehrlicher Mensch an. Ehrliches Reden heisst einfach die Wahrheit sagen. Und ein ehrliches Verhalten bedeutet, andere nicht zu manipulieren, ihnen nicht zu schaden, sie nicht zu täuschen und einfach einen Auftrag treu ans Ende zu führen. Mit anderen Worten bedeutet Ehrlichkeit auch aufrichtig sein, authentisch, einfach glaubwürdig und echt sein. Im 9. Gebot steht geschrieben, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. In Hoffnung für alle tönt es so, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Und die ganzen 10 Gebote fordern uns auf, unseren Gott und unsere Mitmenschen mit einem aufrichtigen Herz zu ehren. Im Alten Testament lesen wir von verschiedenen Personen, die manchmal nicht ganz ehrlich waren oder Notlügen gebraucht haben. Eine Geschichte, die mich aber immer wieder erstaunt, ist die von Jakob und Esau. Schon als Rebekka schwanger war mit diesen Zwillingen, hat Gott zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Aus 1. Mose 25, 23. Esau wird dann der Liebling vom Vater, Jakob der Liebling vor Mutter. Und wir wissen, dass der Esau leichtsinnig sein Erstgeburtsrecht eigentlich verschleudert hat. Als Isaac älter geworden ist und die Zeit gekommen ist, der ältere Sohn zu segnen, er hat der Esau segnen. Da hat Mutter Rebekka und Jakob alles daran gesetzt, dass der Jakob den Segen überkommt. Es wird gelogen und hintergangen. Und schliesslich überkommt Jakob den Segen vom Vater. Und Esau geht leer aus. In meinen Augen nicht gerecht. Alles andere als ehrlich. Es heisst doch nicht, dass das Gott wohlgefällig war. Klar, wir können sagen, das war ja noch zu dieser Zeit, bevor das Volk die 10 Gebote hatte. Aber ich denke, die Leute haben ja dann schon gewusst, was recht und nicht recht ist. Jakob muss auch zeitlang diese Folgen tragen. Er muss fliehen. Beim Laban muss er 7 Jahre schuften für seine Frau. Und was war? Nach der Hochzeitsnacht hat er die falsche Frau im Bett. Hat er nochmal 7 Jahre müssen schuften. Er hat nicht ein einfaches Leben gehabt. Ist in Angst gelebt vor dem Esau. Die Bibel berichtet uns offen und ehrlich, wie die Leute gehandelt haben, mit all ihren Stärken und Schwächen. Unrecht wird aber nie gut geheissen von Gott. Das Erstaunliche ist, dass der Jakob eben doch der Stammvater ist worden vom Volk Israel. Wenn wir an David denken, wenn wir die Psalmen lesen, dann ist so eindrücklich, mit welcher Ehrlichkeit der David seine Anliegen vor Gott bringt. Da wird nichts verschönert. Unrecht wird da beim Namen genannt. Der Prophet Daniel zum Beispiel, seine 3 Freunde, sind für mich Vorbilder. Wie sie in einer schwierigen Situation treu geblieben sind und auch ehrlich geblieben sind. Auch dann, wo ihnen angedroht worden sind, dass sie werden im feurigen Ofen landen, wenn sie nicht die Statue, die Götterstatue anbeten. Und sie sagen zum König in Daniel 3, 17 und 18, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Finden wir eine gewaltige Antwort. Klar, mutig, deutlich und ehrlich. Mit einer solchen Aussage und so einer Überzeugung. Für diese Überzeugung braucht es aber die Fülle vom Heiligen Geist. Wir wissen auch, dass die 3 näher gerettet worden sind aus dem feurigen Ofen raus. Wie ist denn Jesus mit Ehrlichkeit umgegangen? Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und sie erlebt, wie er gehandelt hat. Er hat gelehrt, er hat geheilt, er hat aufgerichtet. Die Jünger haben miterlebt, wie er mit den Kindern umgegangen ist, wie er mit den Zöllner gegessen hat, wie er der Samariterin begegnet ist und ihr auch in Liebe die Wahrheit gesagt hat. Die Jünger waren auch dabei, wo Jesus, der Hohepriester und der Pharisäer, klar ihr heuchlerisches Verhalten vor Augen gemalt hat. Die Jünger haben miterlebt und sie haben gelernt, was Ehrlichkeit bedeutet im göttlichen Sinn. Da ist keine Heuchelei. Kein Verstecken oder Verschönern von Ereignissen. Da wird in allem der Vater im Himmel geehrt. Jesus hat gezeigt, wie gesunde Beziehungen aussehen. In Matthäus 7,12 sagt Jesus, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Es geht um einen ehrlichen Umgang mit uns selber, aber auch mit den anderen. Wir lesen zusammen den Text aus Matthäus 7, 1 bis 5 aus der Bergpredigt. Matthäus 7, 1 bis 5. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man euch selber messen. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ein Splitter im Auge schmerzt sehr. Das wissen wir vielleicht alle. Aber ein Balken macht total blind. Es ist gut, wenn wir so Balken beim Namen nennen. Vielleicht ist das Unzufriedenheit, Untreue, Unzuverlässigkeit, Streitsucht, Unehrlichkeit. Es ist so wichtig, dass wir die Balken entfernen aus unserem Leben. Zuerst müssen wir mit uns selber ehrlich sein, bevor wir andere belehren wollen. Wenn wir Ehrlichkeit von unseren Kindern verlangen, müssen wir sie auch vorleben. Alles andere funktioniert nicht. Und wir als Christen allgemein sind berufen, Ehrlichkeit zu leben. Dort, wo wir hergestellt worden sind. Es am Anfang kurz erwähnt, so viele Menschen sehnen sich nach Ehrlichkeit und Treue. Und oft eben geht es um Beziehungen. Unehrlichkeit in Beziehungen ist das Ende. Ohne Ehrlichkeit, ohne Treue kann eine Beziehung nicht bestehen. Und unsere Welt sehnt sich nach mehr Ehrlichkeit. Es gibt Geborgenheit und Sicherheit. Vorgestern, am 4. Oktober, hat unser Sohn und unsere Schwiegertochter auf dem Zivilstandesamt ein Ja-Wort gegeben. Und in 2 Wochen ist dann die kirchliche Trauung im Schangisboden. Er ist der Bauer übrigens, der jetzt weiterfährt. Und auf dem Standesamt, als ich so die Worte aus dem Zivilgesetzbuch gehört habe, ist es mir wieder neu ganz bewusst geworden, zu was so 2 junge Leute sich eigentlich verpflichten. Und ich war erfreut und habe so gedacht, dass ich doch eigentlich ganz viele christliche und biblische Werte, die da genannt werden. Wie Treue. Gegenseitiger Respekt, gegenseitige Fürsorge und die gemeinsame Verantwortung für die Kinder. Ich habe so gedacht, eigentlich sollte so jede Ehebeziehung mal alle 5 Jahre so wieder, sollte man das so in Erinnerung rufen, was dann im Zivilstandesamt vorgelesen wird. Ich glaube, das tut gut. Zu viel Leid geschieht innerhalb von Ehen und Familien. Viel zu viele Mütter sind praktisch alleinerziehend, auch wenn der Mann eigentlich da wäre. Zu viel Untreue geschieht. Und mit Untreue meine ich nicht einfach fremdgehen. Das fängt viel vorher an. Das fängt da an, wo man nicht mehr Wort haltet, wo man nicht mehr gut zueinander schaut, wo man sich auf irgendeine Art vernachlässigen. Wenn wir schon die Worte auf einem Zivilstandesamt zu Herzen nehmen, wenn wir ehrlich sind zueinander und wenn wir mit dem Segen Gottes rechnen, uns auf sein Wort abstützen, wenn wir gemeinsam das Wort lesen und zusammen beten können, dann ist grosse Hoffnung da, dass eine Ehe auch gelingen kann. Aber das gilt auch für das Gelingen von all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir ehrlich zueinander sind, in der Liebe einander ermahnen, wenn wir sogar miteinander beten können, dann sind grosse Chancen da, dass unsere Beziehungen können gelingen. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, sind wir ehrlich oder anständig? Ich glaube, beides ist möglich. Wir können in aller Ehrlichkeit anständig bleiben und anständig antworten. Die beste Voraussetzung für eine gesunde Beziehung zueinander ist unsere Abhängigkeit und unsere persönliche Beziehung zu Jesus. Als ich anfangs dieser Woche das neugeborene Mädchen in den Armen durfte, ist es mir wieder so bewusst worden, wie abhängig das Geschöpfli ist. Völlig abhängig von seiner Mutter, von Leuten, die es liebevoll umgeben. Sonst kann es nicht gedeihen. Und Gott möchte, dass wir in diese völlige Abhängigkeit von ihm hineinkommen, zurück zu ihm kommen. Zum Schluss lese ich noch aus Johannes 15, Vers 1 bis 5, wo für mich die Abhängigkeit auch so gut zum Ausdruck bringt. Der Weinstock und die Reben. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ohne mich könnt ihr nichts ausrichten, sagt Jesus. Um diese guten Früchte zu bringen, ist so wichtig, dass wir verwurzelt sind in Jesus, in seinem Wort verankert sind, uns führen und leiten von seiner Liebe. Durch die Abhängigkeit von Jesus werden gute Früchte wachsen. Wir sind berufen, den Vater zu ehren, aber auch die Menschen um uns herum. Wir sind berufen, Jesu Werk zu tun. Und es ist wichtig, dass wir uns täglich erfüllen und leiten vom Heiligen Geist. Und so wollen wir vertrauen, dass mit unserem dreieinigen Gott unsere zwischenmenschlichen Beziehungen dürfen gelingen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Herr bist über allem. Du hast uns geschaffen zu deinem Ebenbild. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist für jedes einzelne von uns. Danke dir für alles, was du den Jüngern gezeigt hast. Und ich bitte dich, dass wir wieder ganz neu in deine Abhängigkeit von dir dürfen hineinwachsen. Schenk uns den Mut, Tag für Tag alles abzulegen, was nicht zu dir näher ist. Schenk, dass in unserem Leben mehr Ehrlichkeit wächst. Vergib uns, da wo wir nicht ehrlich waren. Zu uns selber, zu dir, zu unseren Mitmenschen. Danke, Jesus, dass du uns führst und leitest durch deinen guten Geist. Und ich bitte dich um dein Segen für jedes Einzelne von der Gemeinde Langnau. Vom Jüngsten bis zum Ältesten. Du willst sie berühren, mit deiner Liebe, mit deinem Segen. Du willst mit ihnen sein, mit deinem Schutz. Danke, Jesus Christus, für deine Gegenwart mit unter uns. Amen.